Ja, wo ist er denn jetzt eigentlich?
Puh, keine Ahnung.
Ein Ball für zwei, der NDR2 Fußball-Podcast.
Eigentlich wollten wir aus dem Land des Fußball-Weltmeisters senden. Neustart der deutschen Fußballnationalmannschaft und von den Besten lernen kann nicht verkehrt sein, haben wir uns gedacht. Ja, und wir haben unser Taschengeld zusammengekratzt. Es hat nur für eine Frankreich-Reise gereicht. Nicht ich bin in Frankreich, sondern Fabian Wittke. Nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem eigenen Auto. Ich habe ihm extra noch ein paar Brote geschmiert, mitgegeben. Die Brote hat er angenommen und auch brav vertilgt. Aber wir haben leider vergessen, ihm ein internetfähiges Handy mitzugeben. Und deswegen stehe ich jetzt hier alleine in diesem NDR2-Studio. Wobei, das ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Ich bin nicht ganz alleine. Martin, unser Regisseur, Martin Seidemann ist bei mir. Und ich glaube, wir ziehen das jetzt einfach mal zu zweit durch, ne?
Alles klar. Und ich komme dann besser mal rein, würde ich sagen. Weil es ist ja albern, wenn ich hier draußen rumsitze.
Ja, komm doch mal rüber.
So, da bin ich. Ich habe jetzt natürlich folgendes Problem. Das allergrößte ist, dass ich mich eurem Witzniveau ja nicht ohne weiteres annähern kann. Ihr macht ja so wahnsinnig viele echt abgrundtief schlechte Witze. Das kann ich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mir gerade mal so eine Seite im Internet aufgerufen, die ich gefunden habe. 600 unglaublich schlechte Wortwitze. Und ich hoffe, dass diese 600 Witze ausreichen, um einigermaßen über die Zeit zu kommen.
Lass uns doch die Top 100 hier verkünden und wir reden dann einfach mal gar nicht über Fußball.
Ich hätte auf jeden Fall ein Beispiel. Willst du eins hören?
Ja, gerne.
Womit backen Schlümpfe? Mit Gargamehl. Schon mal nicht schlecht, oder? Der gefällt mir ganz gut. Oder jetzt ein bisschen martialischer. Habe einem Hipster ins Bein geschossen, jetzt Hopster.
Ja, den kannte ich aber
schon. Den kannst du schon?
Ja, ja, der ist sehr bekannt.
Und was mit dem hier? Was sagt ein Pirat, wenn er getrocknetes Gras sieht? Ah, Heu.
Aha.
Ne? Also auf dem Niveau könnte ich weitermachen, 600 Witze lang. Und das zweite Problem, was ich habe, ich bin heute ausnahmsweise aufgrund familiärer Verwicklung nicht ganz so brillant vorbereitet wie sonst. Wir sind ja ein sehr transparenter Podcast, der sich nicht zuletzt auf die Fahnen geschrieben hat, so die mediale Glaubwürdigkeit alleine wieder komplett herzustellen
und voranzutreiben. Das sagst du mir jetzt in der 30. Folge.
War dir das nicht klar?
Nee, höre ich zum ersten Mal.
Das steht in unserem Entwicklungskonzept ganz vorne drin.
Ach du Schande.
Und deswegen muss ich Folgendes gestehen, ich flüstere das aber, weil es mir so unangenehm ist. Ich habe das Spiel gegen Frankreich nicht mal gesehen.
Welches Spiel? Ach, das Spiel! Ja, 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 ja.
Genau. Und deswegen werde ich vor allem als Stichwortgeber und kruder Thesenaufsteller hier wirken. Und der Rest, lieber Auge, ist dir überlassen.
Ich habe es gesehen, das Spiel. Deutschland gegen Frankreich, die erste Partie in der Nations League. Das erste Spiel nach dem peinlichen WM-Aus, nach dem WM-Desaster. Und das war okay. Joachim Löw, der hat ja seit 2006 noch nie so unter Druck gestanden wie vor dieser Partie gestern in München. Und ich glaube, er war auch ganz zufrieden mit dem, was er da gesehen hat.
Das Spiel stand ja unter besonderen Vorzeichen, klar. Nicht nur das Ergebnis, sondern natürlich auch die Art und Weise, wie wir auftreten. Das war wichtig jetzt, diese Reaktion zu zeigen. Und ich glaube, das hat die Mannschaft gut gemacht. Wir waren gut organisiert, haben viele, viele Zweikämpfe angenommen und auch gewonnen und hätten gegen den Weltmeister sicherlich auch das eine oder andere Tor erzielen können.
Ja, um Hummels Willen, da hätte Deutschland doch fast den Weltmeister geschlagen, ne? Aber jetzt mal ganz im Ernst. In Russland, das war ja auch die Analyse des Bundestrainers, habe sein Team arrogant, selbstgefällig gespielt. Gestern habe ich eine engagierte, eine leidenschaftliche deutsche Mannschaft gesehen. Ich habe die Wiedergeburt der Grätsche beobachtet. Ich hatte den Eindruck, dass vor allen Dingen im zweiten Durchgang, als der Regen kam, ne? Regen ne, war plü, dass die Nationalspieler, vor allen Dingen so Spieler wie Thomas Müller, richtig Lust hatten zu grätschen. Ich sah Marco Reus gestern einzige Sturmspitze in der eigenen Hälfte grätschend. Deutschland hat taktisch sehr diszipliniert gespielt, defensiv stabil. Es gab nicht so die ganz großen Lücken zwischen Abwehr und Angriff. Die haben wir in dieser verkorksten WM-Vorrunde in Russland häufiger gesehen. Und neu war auch, Joachim Löw hat seine Taktik nach dem Gegner ausgerichtet. Er hat die Taktik nach der derzeit besten Mannschaft der Welt, nach Weltmeister Frankreich ausgerichtet und hat ein 4-1-4-1-System gewählt. Kannst du mir noch folgen? 4-1-4-1, vier Abwehrspieler, ein Defensiver davor, vier offensive Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Und das war gestern Marco Reus als so eine Art falsche Neun. Und wir haben auch die Renaissance. Ich finde, wir müssen heute viele frankophile Ausdrücke einflechten in diese Folge. Wir haben die Renaissance der Ochsenabwehr erlebt. 4 Innenverteidiger in der Abwehr. Simsalabim, ich überrasche mit meiner Aufstellung, hat sich der Bundestrainer gesagt. Die Ochsenabwehr kennen wir von der WM 2014. Erinnern wir uns an die Vorrundenspiele und auch an das erste Spiel gegen Portugal. Hövedes, Hummels, Mertesacker und Boateng, später auch Mustafi. Also gelernte Innenverteidiger. Mustafi hat sich dann später verletzt. Da kam dann Philipp Lahm im Achtelfinale in der zweiten Halbzeit gegen Algerien zurück auf seine angestammte Position als Rechtsverteidiger. Gestern Rüdiger, Hummels, Boateng, Ginter und Kimmich, Josua Kimmich als Sechser. Der hat richtig gut gespielt. Der war so die Entdeckung des gestrigen Spiels, hat auch der Bundestrainer so gesehen.
Das kann schon ein Modell für die Zukunft sein, weil ich finde, der hat es klasse gemacht. Der Kimmich ist sehr aggressiv, sehr zweikampfstark, am Ball gut, kann die Bälle gut verteilen und behaupten. Und von daher war das eine Leistung, die wirklich sehr gut war von ihm.
Josua Kimmich als Casemiro quasi, das ist ja der Mann, der bei Real Madrid Toni Kroos absichert, das hat er gestern sehr, sehr gut gemacht. Ich finde aber auch, das war die Aufstellung, mit der man so eine gute Mannschaft, einen Favoriten wie Frankreich bespielen kann, aber gegen so einen defensiv starken Gegner wie beispielsweise Schweden bei der WM. Da würde das nicht funktionieren. Dafür hätte Deutschland offensiv ein bisschen mehr zeigen müssen. Aber die Deutschen, und das ist mir auch aufgefallen, haben nicht nur eine Taktik auf den Rasen gebracht, die funktioniert hat. Sie waren auch in der Mixzone taktisch geschult. Da hat sich Thomas Müller, der freche Junge von nebenan, wie so ein verschmustes Kätzchen präsentiert und auch so ein bisschen seine Liebe, seine Zuneigung für die Choreografie zum Besten gegeben. Denn als die Nationalmannschaft einmarschierte in das Stadion, da hat der Fanclub Nationalmannschaft ein großes Herz gebildet. Also Thomas Müller ist in die Bastelabteilung des Fanclubs Nationalmannschaft verliebt. Das können wir uns auch nochmal anhören.
Süß.
Die Fans haben uns super empfangen, wenn man die Choreografie gesehen hat, direkt hier an der Südkurve beim Reingehen. Dann haben wir schon gleich gewusst, wofür es sich heute lohnt zu laufen. Und das haben wir getan. Es war kein technisch perfektes Spiel von uns. Wir haben jetzt nicht ganz überragende Spielzüge drin gehabt, aber ich denke, man hat gesehen, dass wir unbedingt zeigen wollten, dass ein Herz in uns steckt.
Thomas Müller ist ja auch einer, der sonst immer für Witze zu haben ist. Die hören wir von ihm in dieser Folge nicht. Hast du noch einen aus deinem Internet-Witz-Archiv?
Wie gesagt, ich habe noch 597. 3 habe ich ja vorgelesen. Ich könnte zum Beispiel damit dienen. Hab mir neulich ein Haus gekauft. Nee, falsch rum. Guck mal, schon die Pointe versaut. Ich kann nicht mal vorlesen. Hab mir neulich ein Dach gekauft, ging aufs Haus. So rum wäre es gewesen.
Ja. Das ist
oder,
besser, ne?
Oder das passt wieder ein bisschen zum Fußball. Was hat jemand, der im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. Aber nochmal zurück zum Fanclub Nationalmannschaft. War ein hübsches Herz, war sehr sauber choreografiert. Mir ist das ja immer ein bisschen zu sauber choreografiert, was der Fanclub Deutsche Nationalmannschaft da macht. Ich finde, das wirkt eigentlich selten, als würde es von Herzen kommen. So auch das Herz gestern, finde ich. Und die Bilder habe ich immerhin gesehen. Und was Jogi Löw angeht, ich habe ja den Eindruck, dass die größte Änderung vielleicht tatsächlich in seinem Kopf stattgefunden hat. Dass er da also gestern doch etwas überraschend mit so einer taktischen Einstellung dahergekommen ist. Wir haben ja ein bisschen gelächelt, als wir gesagt haben, toll, 3 neue Spieler und das Personal im DFB ist auch exakt dasselbe. Was kann das schon werden? Womöglich hat er sich ja doch in seinem Kopf Gedanken gemacht, wie er sich nicht nur auf Gegner einstellen kann, sondern was er auch taktisch grundsätzlich verändern könnte, um der Mannschaft ein anderes Gesicht zu geben. Und gestern in der zweiten Halbzeit, so nach dem, was du erzählt und was ich gelesen habe, war es ja schon so, dass insbesondere auch ein Augenmerk so auf die Verteidigung gelegt wurde und aufs kämpferische Verhalten. Jetzt darf man diesen Satz mal sagen, dass die Mannschaft über den Kampf ins Spiel gekommen.
Absolut. Und in der zweiten Halbzeit, ich habe die Chance von Mats Hummels erwähnt, Timo Werner hatte auch Chancen, Thomas Müller. Es gab Gelegenheiten, die Deutschen hätten das Spiel auch gewinnen können. Und die 3 Neuen, die du angesprochen hast, Nico Schulz, Kai Havertz und Thilo Kehrer, die sind gestern nicht zum Einsatz gekommen. Jogi Löw hat, es war ja auch ein Pflichtspiel in der Nations League gegen den Weltmeister Frankreich, hat seine beste 11 auf den Platz gebracht. Er hat überrascht mit dieser Aufstellung, Stichwort Ochsenabwehr. 4 Innenverteidiger. Auch das ist wieder der alte Joachim Löw, der die Journalisten, die ja gerne mal im Vorfeld eines solchen Länderspiels die Aufstellung tippen, überrascht. Ich glaube, diese Aufstellung mit Kimmich auf der 6 und mit 4 gelernten Innenverteidigern in der Abwehr, die hätte...
Hat er das auch ein bisschen für die Journalisten gemacht gestern?
Ich glaube, er macht sowas nur für die Journalisten. In dem Fall war seine Marschroute auf keinen Fall verlieren. Das war auch so ein Stimmungstest. Man stelle sich mal vor, die Deutschen hätten gestern gegen den Weltmeister Frankreich verloren. Okay, dann hätte man gesagt, es war der Weltmeister. Die beste Mannschaft der Welt, gegen die kann man verlieren. Aber dann wäre der Druck noch größer geworden für Joachim Löw, auch wenn sein Vertrag von DFB-Präsident Reinhard Grindel ja bereits vor der WM vorzeitig und völlig unnötig, wie ich finde, verlängert wurde, stand er ja unter Druck und spielt auch so ein bisschen auf Bewährung. Alle erwarten, dass der Neuanfang und die Fehler, die er eingestanden hat, dass das jetzt besser wird. Und gestern ist vieles gut geworden. Und ich glaube auch, die Spieler sind verbal ein bisschen geschult worden. Wir haben Thomas Müller ja eben schon gehört. Der hat auch eine Taktikschulung fürs Mikro bekommen. Ich glaube, so die Vorgabe war, sagt so Sachen wie Reue zeigen und demütig sein. Er war sehr, sehr demütig. Wir können uns Thomas Müller ja nochmal anhören.
Ja, es ging eben auch darum, eben den Leuten zu zeigen, dass wir nicht nur aus Jux und Tollerei hierher kommen und halt so mal nebenbei ein Länderspiel spielen, uns das Nationaltrikot überstreifen, wie wenn es ein Trainingsleibchen ist, sondern es geht schon darum, diese Werte, für die wir auch die letzten 10 Jahre gestanden haben oder noch länger, die wieder zurückzuerobern, diesen Kredit, den wir eventuell oder sogar sehr sicher im Sommer auch verspielt haben.
Ich glaube, das eventuell kann man streichen, oder?
Hat er dann ja auch noch gemacht. Fast brav, möchte ich sagen. Das hört sich wirklich ein bisschen so an, als hätte es vorher eine Sitzung gegeben, auf denen den Spielern nochmal eingebläut worden wäre. Gebt euch ein bisschen demütig. Macht genau das, was wir in Russland haben vermissen lassen. Oder wenigstens, was in der Öffentlichkeit so angekommen ist, als hätten wir es nicht. Also das wirkte in der Tat ein bisschen geschult. Abgesehen davon aber ist das Ergebnis dieses 0:0 natürlich etwas, was ganz wunderbar passt. Nicht nur den Deutschen, sondern auch den Franzosen. Da kann ja jeder mit zufrieden sein, mit diesem 0:0 so ein bisschen. Und ich habe gerade mal in den französischen Pressestimmen gewühlt. Und es ist ganz niedlich. Auch dort sieht man dieses 0:0 eher als ein halb volles, denn als ein halb leeres Glas. Die L'Équipe zum Beispiel schreibt, Gott sei Dank war er da. In seinem ersten Länderspiel hielt Alphonse Areola perfekt. Ja, da,
kann ich bestätigen.
Ne, das war nicht schlecht, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war langweilig, die zweite ein wenig lebhafter. Die Blauen lauerten auf Konter, spielten mannschaftlich geschlossen. Und jetzt kommt's, finde ich, alles wie bei der Weltmeisterschaft, nur ein bisschen schlechter.
Ja, und die Weltmeisterschaft ist ein gutes Stichwort. Deutschland hat ja nicht gegen die B- oder C-Auswahl der Franzosen gespielt. Du hast den Torhüter Areola gerade erwähnt. Er hat's anstelle der Nummer 1 Hugo Lloris im Tor gestanden. Lloris war verletzt. Und ansonsten hat er die Top-11, also auch die 11, die in Russland am Start war, auf dem Platz gestanden. Mbappé, Griezmann, Matuidi, der kam dann auch über die Halbposition, der war dabei. Und ich finde, dass die doch etwas kantig wirkenden Innenverteidiger auf den Außenpositionen, Matthias Ginter auf der rechten Seite und Antonio Rüdiger auf der linken Seite, die Sturmläufe der Franzosen gut im Griff hatten. Das war natürlich auch eine Überlegung, die der Bundestrainer bei seiner Aufstellung hatte. Ich sag's nochmal, das ist eine Aufstellung, mit der man sich einem Gegner anpasst, sich ihm unterordnet. Wenn man selber Tore schießen muss gegen Mannschaften, gegen die man klar favorisiert ist, dann wird so eine Aufstellung anders aussehen. Aber es ging ja darum, die Stimmung im Land wieder so ein bisschen an sich zu reißen. Und so hat auch Manuel Neuer das Spiel analysiert.
Klar, dass wir jetzt auch erleichtert sind, dass wir gegen den Weltmeister jetzt, ist vielleicht ein bisschen blöd zu sagen, dass man jetzt nicht verloren hat, aber wir haben hier zu Hause gespielt, haben unseren Fans gezeigt, dass wir ein anderes Gesicht zeigen möchten auch und haben das heute getan und deshalb können wir zufrieden sein mit dem, was wir heute verbracht haben.
Zufrieden sein? Ja, defensiv. Offensiv waren Chancen da. Die Franzosen hätten sich nicht beschweren können, wenn sie das Spiel gegen Deutschland verloren hätten, aber Deutschland hat im Länderspieljahr 2018 jetzt 8-mal gespielt und nur 5 Tore geschossen. Das ist das große Problem, das nach wie vor nicht gelöst worden ist. Ja. Natürlich ist es schwierig, dieses Problem gegen die derzeit beste Mannschaft der Welt zu lösen. Aber gegen Peru, damit sind wir ja schon fast beim nächsten Spiel, wobei ich gleich schon noch 1-2 Sätze zu Ilkay Gündoğan und Mesut Özil sagen möchte. Aber Peru ist ja der nächste Gegner, am Sonntag dann in Sinsheim. Da müssen Tore fallen.
Und ich kann dir sagen, es werden sehr viele peruanische Fans da sein. Woher ich das weiß? Von der Erzieherin in der Kita meines Sohnes. Die ist nämlich Peruanerin und trug gestern bereits das peruanische Nationaltrikot und wird nach Sinsheim fahren, wie sie sagte, mit vielen tausend Peruanern. Und endlich ist mal Stimmung in der Bude da.
Jetzt weiß ich auch, warum das Stadion, jetzt ziehen wir doch Peru mal ein bisschen vor, jetzt weiß ich auch, warum das Stadion in Sinsheim, also das Stadion, in dem sonst die TSG Hoffenheim spielt, ausverkauft sein wird. ausverkauft heißt in dem Fall. Warte mal, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben. 25.494 Zuschauer. Und der Bürgermeister von Sinsheim, da muss ich auch mal nachgucken, Jörg Albrecht heißt da, der hat den DFB kritisiert. Er hat nämlich gesagt, auf die Eintrittspreise angesprochen, da muss man sagen, dass die doch durchaus ganz schön üppig sind. Zwischen 18 und 80 Euro kosten die Tickets. Und da hat der Sinsheimer Bürgermeister Jörg Albrecht gesagt, wenn man zu zweit geht und noch eine Bratwurst und ein Bier dabei sind, liegt man schnell bei 200 Euro. Ich glaube nicht, dass der DFB auf 100.000 Euro angewiesen ist. Die Partie ist trotzdem ausverkauft. Es scheint also auch in Sinsheim oder vor allen Dingen in Peru Leute zu geben, die so viel Geld haben. Und Bürgermeister Albrecht hat noch gesagt, ich habe das Ohr am Volk, kriege hautnah mit, wie groß die Enttäuschung nach der WM ist. Man wäre gut beraten gewesen, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Man hat es stattdessen versäumt, nach der WM einen Schritt auf die Menschen zuzugehen. Also in Sinsheim ist man offenbar noch nicht versöhnt. Die Sinsheimer lassen sich jetzt nicht von einem guten Spiel gegen die Franzosen in die Irre führen. Aber ich finde, grundsätzlich ist es ja richtig, solche Testspiele, die ja oftmals auch verwässern, wenn viele, viele Wechsel vollzogen werden und ja selten große Fußballfeste gewesen sind in der Vergangenheit. Ich finde es ja gut, wenn die in kleinen Arenen stattfinden. Also Sinsheim ist so von der Kapazität her das richtige Stadion für das Länderspiel.
Ja, sehe ich genauso. Ich bin mal gespannt, wie dann die Stimmung letztlich sein wird in Sinsheim. Ich glaube, das ist das erste Länderspiel, auch, was dort stattfindet, der A-Nationalmannschaft.
Nee, das zweite. Vor ein paar Jahren gab es schon mal eins. Ich glaube auch, dass Jörg Albrecht dann, der Bürgermeister, auf der VIP-Tribüne umgarnt werden wird von Reinhard Grindel, vom DFB-Präsidenten. Hat der eigentlich schon zurückgetwittert und auf die Kritik irgendwie reagiert? Das würde mich jetzt mal interessieren. Müssen wir vielleicht später mal rausfinden, oder?
Das kann ich natürlich parallel gerne recherchieren. Oh, Fabian Wittke ruft gerade an. Wirklich?
Ist das wirklich so?
Geh doch mal bitte ans Telefon.
Das ist lustig, du rufst gerade mitten in der Podcast-Aufzeichnung an.
Ja, und was ist jetzt? Was sagt er?
Er ist da. Ein Wunder ist geschehen. Er ist da. Er hat wieder
Empfang. Wo hat er sich denn rumgetrieben?
Fragen wir ihn gleich doch am besten mal selber. Wir können ihn jetzt anwählen. Lass uns das mal eben machen.
Alles klar. Fabian?
Ja?
Bonjour.
Da ist er. Ich drehe durch. Muss ich jetzt eigentlich wieder raus?
Nein, bleib mal hier.
Du bleibst jetzt dabei, okay. Ja.
Wo warst du?
Ich habe nicht gehört, aber du hast das bestimmt ganz toll gemacht, Martin.
Ich habe nicht mehr das Spiel gesehen.
Ach so, okay. Doch, ich habe es tatsächlich gesehen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin gerade in Frankreich auf einem Campingplatz. Also wie man sich das so vorstellt, direkt an der Atlantikküste unter Pinienwäldern. Und da ist es nicht so mit Internet. Ich habe mir aber tatsächlich so ein WLAN-Access für ganz viel Geld hier auf dem Campingplatz gekauft. Aber wie der Zufall das so wollte, ist hier heute irgendwie gerade das WLAN ausgefallen. Und jetzt habe ich mich hier tatsächlich mal in Badelatschen und Jogginghose auf dem Weg durch die Wildnis gemacht, um mal einen Ort zu finden, an dem ich LTE habe. Und schwuppsdiwupps, nach 12 Minuten mitten im Pinienwald, tatsächlich auf einem zwischen Radweg und einem nicht mehr ganz befestigten Weg und wo immer mehr noch Menschen mit irgendwelchen Surfbrettern entgegenkommen, habe ich tatsächlich den Spot mit LTE gefunden. Und von dort aus habe ich mich jetzt versucht, wieder einzuklinken. Wo wart ihr denn thematisch? Geht es euch gut?
Insbesondere auf Campingplätzen ist Abwasser ja ein Thema, das unbedingt geklärt werden muss. Du fragst dich, warum ich jetzt da auch mitmische, ne? Ich habe hier eine Seite im Internet gefunden, 600 unglaublich schlechte Wortwitze und eigentlich mache ich die ganze Zeit nichts anderes, als daraus vorzulesen.
Und ich rede über das Fußballspiel. Ich würde mal sagen, vive la chance, wir nehmen dich jetzt hinzu. Wir sind bei der Spielanalyse schon fast durch, können nochmal über, erstmal muss ich dich fragen, wo hast du das Spiel denn gesehen?
Ich habe es tatsächlich, wie das so ist, wie man das früher auch gemacht hat, wenn man mit seinen Eltern auf dem Campingplatz war. Da gibt es dann ja so diesen Bereich, wo dann für die Älteren Bingo angeboten wird und für die Jüngeren die Jugenddisco und drumherum sind ein paar Fernseher aufgehangen. Und da habe ich auf einem französischen Kanal, wie heißt der denn nochmal, habe ich mir ehrlich gesagt nicht gemerkt, irgendwas mit TT, FFT oder so, kennt ihr das?
Völlig egal.
So ähnlich, TFT, auf jeden Fall habe ich da dieses Spiel ohne Ton gesehen, aber das, was ich gesehen habe, das war ja im Prinzip so, dass auch keiner so richtig den Ton angegeben hat. Es war doch nicht so richtig mitreißend, oder was habt ihr jetzt resultiert?
Naja, ich fand schon, dass die Leistung der deutschen Mannschaft im zweiten Durchgang sehr mitreißend war. Wir haben schon gesagt, dass Jogi Löw seine Taktik, der Taktik des Gegners angepasst hat. Die Deutschen hatten Chancen zum Sieg und ich glaube, das 0-0, das gibt schon so ein bisschen Mut, das macht Hoffnung. Das 0-0 ist eine gute Reaktion auf das peinliche WM-Aus in Russland. Aber mich würde ja mal viel lieber interessieren, welche Rolle hat denn diese Spiel, das erste Spiel des Weltmeisters nach dem großen Finale in Moskau gegen Kroatien. Welche Rolle hat das Spiel in Frankreich eingenommen?
Das plätschert so nebenbei daher. Also ich bin, als ich mich auf dem Weg gemacht habe, über die über Frankreich, also über, nicht über Frankreich, über Frankreich auch, aber über Paris bin ich gefahren, bevor ich dann hier an der Atlantikküste zwischen Bordeaux und Biarritz angekommen bin. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also wenn du durch wenn du durch Paris fährst, dann hängt da an jeder Ecke immer noch, kann man immer noch die Spuren lesen des französischen Weltmeistertitels, ob es riesengroße Werbebanden sind mit Kylian Mbappé und so. Aber das Spiel an sich, das spielte ehrlich gesagt keine große Rolle. Das war jetzt nicht so, dass da irgendwie jemand mitgefiebert hat oder dass die Menschen da besonders aufbegehrt haben. Nee, ganz im Gegenteil. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch der Grund, weshalb die deutsche Fußballnationalmannschaft gestern so gut ausgesehen hat. Dass es doch auch so ein bisschen ist, ach ja, diese Nations League, die gibt es ja auch noch. Jetzt spielen wir da bei Deutschland und wir haben im Prinzip ja gerade frisch alles erreicht. Das heißt nicht, dass die Mannschaft satt ist, aber ich glaube nicht, dass die da gestern alles abgerufen hat, was sie hätte abrufen können.
Mein Lieblingszitat zur Nations League kommt von Mats Hummels. Der hat nämlich gesagt, ja, so genau haben wir Spieler das alles auch nicht verstanden.
Ja, wir ja auch nicht, deswegen reden wir auch nicht weiter drüber. Aber wir sollten vielleicht noch über Deutschland-Frankreich reden. Ich habe Ilkay Gündoğan angesprochen, der wurde ja gestern ausgewechselt. Hast du nicht gehört, weil du das Spiel ja ohne Ton verfolgt hast? Es gab zaghafte, wirklich nur zaghafte Pfiffe des Münchner Publikums. Ilkay Gündoğan hat gesagt, ich fahre mit einem Lächeln nach Hause. Also die meisten Fans der deutschen Nationalmannschaft haben ihm offenbar verziehen. Er hat sich ja auch, wie Mesut Özil, mit Erdogan fotografieren lassen. Wir kennen die Geschichte, wurde rauf und runter diskutiert. Aber der Bundestrainer wurde im ZDF-Interview nach dem Spiel nochmal gefragt, zu seiner, ja man kann ja fast sagen, zerbrochenen Freundschaft mit Mesut Özil, nachdem er ja auf den sozialen Kanälen Schluss gemacht hat mit dem DFB, hat er auf Joachim Löws Anrufe nicht reagiert. Und das findet der Bundestrainer sehr, sehr schade.
Natürlich habe ich erwartet, dass er mich persönlich anruft und mich informiert. Die Gründe, warum er das nicht macht, kenne ich auch nicht, aber logischerweise bin ich deswegen natürlich auch enttäuscht. Klar, wir sind viele Jahre zusammen diesen Weg gegangen, waren eigentlich sehr erfolgreich, er war ein klasse Spieler. Aber menschlich bin ich schon auch enttäuscht, weil das hätte man können tun.
Rien ne va plus, ne? Nichts geht mehr zwischen Joachim Löw und Mesut Özil.
Das wollte ich auch noch sagen, aber jetzt habe ich im Prinzip den Gag, oder hast du mir im Prinzip den Gag schon vorweggenommen. Auch gestern war Mesut Özil mal wieder über 90 Minuten nicht zu sehen.
Ja, und viele fragen sich, war das gut oder war das schlecht? Ich glaube, dieses Kampfspiel, was die deutsche Nationalmannschaft ja vor allen Dingen im zweiten Durchgang gezeigt hat, das wäre Özil nicht so gelegen gekommen. Aber wegen seines Ausscheidens in der Nationalmannschaft ist ja Leon Goretzka neu ins Team gekommen und der hat mir nicht so gut gefallen. Aber wir haben schon über die Ochsenabwehr, die vier Innenverteidiger gesprochen. Wir haben über Joshua Kimmich als Entdeckung auf der Sechs gesprochen. Im Prinzip sind wir schon fast durch mit unserer Spielanalyse und waren auch schon so ein kleines bisschen in Sinsheim. Martin hat erzählt, dass halb Peru in Sinsheim auftauchen wird und deswegen das Stadion dann tatsächlich mit 25.400 und ein paar zerquetschten ausverkauft sein wird. Und was ich ja interessant finde, hätte ich so auch nicht gewusst, Joachim Löw zieht gleich als Bundestrainer mit Sepp Herberger am Sonntag in Sinsheim, wird sein 167. Länderspiel machen. So lange ist der schon im Amt, so lange ist der schon dabei. Seit 2006. Und ich werde übrigens auch dabei sein in Sinsheim. Ich werde wie immer zu den ganz wichtigen Spielen geschickt. Und ich glaube ja, dass Joachim Löw...
Wir schicken sie nach Frankreich, damit ich gar nicht erst irgendwie in Gefahr komme, irgendwie zu irgendeinem Spiel zu kommen. Ich will, bevor wir ganz kurz auf Peru kommen, ich möchte noch einen Satz kurz zu Özil auch nochmal loswerden. Und zwar
bitte
nur
sehr.
Wirklich einen ganz kleinen Minisatz. Ein bisschen philosophisch, das ist ja mit, wie mit Khalil Gibran, ein jegliches hat seine Zeit und ich finde das tatsächlich so, dass Mesut Özil seine Daseinsberechtigung hatte in der Nationalmannschaft, das ist genauso wie mit dem Säen und mit dem Ernten und jetzt hat man geerntet, glaube ich, das, was man alles mit Mesut Özil erreichen konnte, hat man irgendwie auch erreicht und jetzt ist es, glaube ich, auch gut, dass es vorbei ist und dann sollte man, glaube ich, auch endlich mal einen Haken dran machen und auch nicht mehr nachtreten, sondern jetzt ist es gut, so wie es ist und jetzt schauen wir in die neuen Spiele und zu den neuen Spielen gehört dann eben auch das in Sinsheim, bei dem du dann ja uns würdig vertreten wirst, wie immer mit dem Ein-Ball-für-Zwei-Trikot an, während du das Spiel kommentierst.
Martin, merkst du was? Der Junge hat Urlaub, ne? Der beschäftigt sich mit Philosophie. Der kommt so richtig runter. Der lässt ganz neue Einflüsse auf sich einwirken.
Ich glaube nicht, dass er so weit geht, Bücher zu lesen, aber ich meine, solange er sich gedanklich damit auseinandersetzt, ist ja schon mal viel gewonnen.
Ja, das stimmt. Du meinst auseinandersetzen, wie man ein Buch anfassen könnte, ne?
Aber in Sinsheim wird es denn ja sicherlich auch die Debüts geben von Nico Schulz. Schulz wird in das ganze Stadion rufen. Er spielt ja in Hoffenheim. Kai Havertz, Thilo Kehrer, die werden wahrscheinlich auch zum Einsatz kommen. Und das wird dann wieder so ein Wechselspiel, wo spätestens in der 55. Minute der Spielfluss dahin sein wird. Aber wenn die Deutschen das Spiel gewinnen, dann haben sie doch in dieser ersten Woche nach dem peinlichen WM aus vieles richtig gemacht, würde ich sagen. Ich frage mich an dieser Stelle, ob der DFB alles richtig gemacht hat. Es gab viel Kritik. Gestern lief ja der Song von Oliver Pocher. Schwarz und Weiß, wir stehen auf
der
eurer Seite.
So schlecht ist,
und wir holen den Sieg nicht. Mit euch und wir holen den Sieg mit euch und so weiter. Der Song lief noch, obwohl sich Pocher vor 2 Monaten über die Glubschaugen von Mesut Özil lustig gemacht hatte. Also so ein ganz konsequenter Neuanfang war das dann doch nicht, ne?
Nee, ich finde, aber das ist auch so eine Geschichte, das ist so wie irgendwie jemanden, den man irgendwo vergessen hat, weißt du? Im Prinzip so scheiße, also dem hat man irgendwie vergessen, wie so ein Abo von irgendeinem Anbieter, von so einem Drittanbieter, wo du sagst, so, das wollte ich eigentlich schon längst mal gekündigt haben, wie so ein Probeabo, und Oliver Pocher hast du irgendwann mal gebucht, um das zu testen, und dann hat man das vergessen, wieder zu kündigen, und dann musst du jetzt irgendwie die nächsten 4 Jahre immer noch dieses Ding spielen, weil du vergessen hast, rechtzeitig die Kündigung einzureichen, und so kommt mir irgendwie auch dieser Stadionsong von Schwarz und Weiß, ich weiß nicht mehr.
Schwarz und Weiß.
Ja, oder die Kassette klemmt einfach im Kassettenrekorder fest, das könnte ich mir auch vorstellen.
Das ist so ein bisschen wie bei Umzügen, kennt ihr das? Ihr habt die Wohnung ausgeräumt und dann steht da irgendwo in der Ecke noch ein Kaktus oder irgendwie so eine Zimmerpflanze, die seit Ewigkeiten nicht gegossen wurde. Ja.
Genau, und was machen wir damit? Weißt du, du hast
stehen lassen.
Den Möbelwagen schon wieder abgegeben, du bist schon einmal am Resthof gewesen und dann steht in der alten Wohnung noch so ein Eimer mit so einem Scheiß.
Was machen wir damit, finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Frage. Ich würde euch nämlich gerne noch um ein Fazit bitten. Ja. Was machen wir denn damit jetzt mit der deutschen Nationalmannschaft und ihrem ersten Auftreten? War das mehr Neuanfang als erwartet oder wie seht ihr das?
Personell schon mal gar nicht, aber die Einstellung, die Mentalität, das Arrogante, das Wort arrogant, hat der Bundestrainer bei seiner WM-Analyse ja tatsächlich benutzt. Diese Selbstgefälligkeit, die ist weg. Die deutsche Mannschaft hat alles dafür getan, zumindest nicht zu verlieren gegen den Weltmeister. Sie war ein gleichwertiger Gegner. Das war okay, aber es war personell natürlich kein Neuanfang. Aber darüber haben wir ja bereits in der vergangenen Woche gesprochen, dass dieser Neuanfang in der Kürze der Zeit mit ganz vielen neuen Spielern auch gar nicht zu erwarten gewesen wäre. Fabian, wie siehst du das?
Ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, also ich stimme dir in diesem Teil bezüglich der deutschen Fußballnationalmannschaft zu. Ich denke auch, dass
okay,
es ein
danke,
engagierter,
tschüss.
Couragierter Auftritt war. Ich denke auch, dass das noch nicht mitreißend war. Ich glaube auch, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr geht, dass man da aber vielleicht auch wieder Neues entwickeln muss. Aber ich denke eben vor allen Dingen auch, dass die französische Nationalmannschaft nicht das gespielt hat, also nicht High-Level gespielt hat, sondern eben so, ach ja, stimmt, jetzt müssen wir ja auch noch diese Nations League spielen, ach ja, stimmt, wir müssen auch mal nach Deutschland, ach ja, komm, dann lass uns da mal jetzt nicht abschießen, aber da bist du jetzt auch nicht zu... Nach so einem WM-Titel bist unter die Haarspitzen motiviert. Das gehst du nicht so an wie ein Finalmatch gegen Kroatien. Das ist doch auch selbstverständlich. Und von daher finde ich, hat das auch einfach dieses 0:0 einen anderen Wert.
Fabian, da dein Redeanteil ja am geringsten gewesen ist in dieser Folge, möchtest du auf unsere Feedback-Adressen hinweisen? Die hast du doch sicherlich auf einen kleinen Spickzettel irgendwo in deine Hosentasche zerknüllt und kannst sie jetzt sofort frei und fehlerfrei vortragen.
Ja, neben den Hauptstädten der Bundesländer habe ich auch das auswendig gelernt. Und zwar ist das natürlich zum einen die Möglichkeit über podcast@ndr.de oder egal, ob ihr ein Android-Handy habt oder ob ihr ein Apple-Gerät habt, also ein iOS-Produkt, könnt ihr einfach mal schauen. Und da, wo ihr eure Apps runterladet, da gibt es auch die NDR2-App. Und über diese NDR2-App gibt es einen Messenger. Und da könnt ihr euch einfach zum Thema der deutschen Fußballnationalmannschaft äußern oder auch ganz generell. Oder ihr könnt im Prinzip auch uns mal so eine kleine Aufgabe ins Hausaufgabenheft schreiben, was wir mal machen sollen, von wo wir berichten sollen, ob wir in die und die Richtung mehr erzählen sollen oder aus der und der oder ob wir vielleicht einfach gar nichts mehr erzählen sollen. Übrigens haben wir auch festgestellt, auf der Seite bei uns, das ist ja ndr.de/einballfür2uer geschrieben, da gibt es auch eine Kommentarspalte ganz unten. Auch da erreichen uns hin und wieder Kommentare. Könnt ihr gerne raushauen, was das Zeug
genau, da hat das Christoph was geschrieben.
Eine ganz kurze Information. Ich werde tatsächlich auch nochmal ein Bild machen und das posten, wo ich hier gerade stehe. Ich glaube, von hier wurde noch nie eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Das nur mal nebenbei.
Wo stehst du denn?
Ja, tatsächlich in diesem Waldstück. In diesem Waldstück, wo es auf der einen Seite diesen Fahrradweg gibt, auf der anderen Seite diesen Wanderpfad. Und da gibt es wieder LTE.
Also in Deutschland gäbe es wahrscheinlich gar keinen Handyempfang.
Ja. Was heißt eigentlich Handy auf Französisch? Naja.
Andy. Du hast gerade die Kommentarspalte angesprochen. Christoph hat uns geschrieben und meint, bitte macht mehr zu den Nordclubs. Diese Kritik setzen wir sofort um. Es gab ja auch Testspiele in den vergangenen Tagen. Gestern Der VfL Osnabrück unterlag in einem Testspiel Borussia Dortmund mit 0:6. Der HSV besiegte Eintracht Braunschweig 2:1. Der FSV Frankfurt unterlag dem FC St. Pauli 1:2. Und den höchsten Sieg hat kein Nordverein gelandet. Es war ein Südverein. Es war der 1. FC Nürnberg, der gewann mit 17:1 bei der TSG 08 Rot. Christoph, du hast natürlich recht. Nächste Woche, wenn dann die Bundesliga und auch die zweite Bundesliga weiterspielt, machen wir wieder mehr über die Nordclubs.
Kurz würde ich da aber gerne einhaken. Diese ganz frühe Länderspielpause zu Saisonbeginn ist ja mittlerweile Tradition. Mir geht die jedes Mal unglaublich auf den Senkel. Ja. Das war diesmal nicht ganz so schlimm, weil es nach der verpatzten WM in Russland wenigstens so ein ganz leichtes Spannungsmoment gab, irgendwie eine gewisse Fallhöhe für den Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber ansonsten zwei Spieltage nach Saisonbeginn hagelt da gleich wieder diese langweilige Länderspielpause rein. Ich finde, die könnte man sich auch sparen zu diesem Zeitpunkt.
Ja, das einzig Gute ist wiederum für den privaten Gebrauch, für alle, ich sag mal jetzt Kicker-Manager oder Communio oder Kickbase oder wie die alle heißen, für alle Privatmanager, die das auch übers Handy zocken gegen irgendwie Arbeitskollegen oder Freunde oder Fußballvereine, wie auch immer, die haben natürlich jetzt auch nochmal die Gelegenheit, in der Länderspielpause den Kader, den man ja schon seit dem 1. Juni zusammen hat und dann irgendwie sich selber zusammengestellt hat und eben aufgestellt hat, da hat man natürlich nochmal die Möglichkeit darauf zurückzugreifen oder beziehungsweise noch so gewisse Stellschrauben zu verändern. Das geht mir ganz genauso. Also von daher, das ist der einzig positive Aspekt.
Und ich habe diesmal zum ersten Mal seit Ewigkeiten kein Managerspiel laufen. Ich habe es schlichtweg vergessen.
Okay.
Das macht mich traurig.
Macht ihr denn Tippspiele?
Nein.
Ich mache da auch nicht mehr mit, ganz einfach, weil ich wahnsinnig schlecht bin in Tippspielen.
Soll ich mal was politisch nicht Korrektes sagen? Da gewinnen am Ende sowieso immer die Frauen.
Das kann ich so bestätigen. Ja, du hast recht.
Weil sie Ahnung haben, im Gegensatz zu uns. So sieht es nämlich aus. So, jetzt habe ich es wieder rausgerissen.
Ja.
Fabian, nächste Woche wir beide hier bei der 31. Folge von Ein Ball für zwei. Ist das richtig oder fährst du noch weiter bis nach Spanien oder Portugal?
Genau, ich reise jetzt der deutschen Fußballnationalmannschaft hinterher und fahre nach Peru. Also ich fahre immer in die Länder, gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt. Nein, nächste Woche bin ich wieder da und dann widmen wir uns natürlich auch dem Bundesligaspieltag. Und da werden wir dann ja auch beide wieder im Stadion wahrscheinlich unterwegs sein. Also ich bin dann in Leipzig, kann ich schon mal verraten. Und du?
Weiß ich nicht. Ich denke von Spiel zu Spiel, von Tag zu Tag, von Folge zu Folge. Mit dieser Fußballfloske könnten wir uns eigentlich verabschieden.
Wie nennt man einen ausgehungerten Frosch?
Na?
Magerquark.
Ja!
Wie heißt die Frau von Herkules?
Na?
Frau Kulis. Und einen habe ich noch zum Abschluss. Dann haben wir noch 560 für die nächste Folge. Wie heißt die Mutter von Benjamin Blümchen? Mutter Teresa.
Auf Wiederhören.
Ich kenne nur den. Mach mal ein dummes Gesicht. Nee, reicht schon. Okay.
Au revoir.
Na gut.
Ein Ball für zwei. Der NDR 2 Fußball-Podcast.